Was sagen wir, wenn du bereit bist?
Da rein gleich, gell?
Das soll ich jetzt sagen, oder was?
Ich soll einfach sagen, oder wie?
Ich schau auch Liga 2.
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Ritz, meine Perle oder doch eher Austria, Klafu, Sterne Südens und damit hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode der Zwarer-Konferenz im Auftrag der Raute. Unser heutiger Episodentitel hinter dem Mikro ist Johannes Christofferitsch und an meiner Seite auch heute wieder Harald Brandl. Servus Harald.
Servus Hannes, freut mich an deiner Seite zu sein, wenn auch immer noch durch eine Wand getrennt.
Ja, das wird glaube ich noch etwas länger dauern, aber es sollte kein inhaltlicher Verlust sein von der Zwarer-Konferenz. Starten wir gleich voll durch mit den heutigen Themen. Ried, sowieso das Hauptthema des heutigen Tages, denn was ist los mit den Wikingern, Harald?
Das ist eine gute Frage und die stellen sich, glaube ich, vor allem auch die Wikinger selbst, was gerade los ist mit ihnen. Ich erinnere mich, wir sind vor 2 Wochen da gesessen und ich glaube, ich habe gesagt, ich sehe irgendwie kein Szenario, dass Ried so schlecht spielt, dass da aus der Klagenfurt noch einmal rankommt. Vielleicht bin ich doch nicht so der ganz große Experte.
Wenn wir ehrlich sind, vor einem Monat sind wir in diesen Restart reingegangen mit Ried 8 Punkten Vorsprung. Natürlich versucht man das immer so ein wenig inszenieren, die Spannung. Ja, Fernduell um den Aufstieg. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht mehr daran gedacht, dass Austria-Klagenfurt wirklich nochmal rankommt. Also das war für mich so ein wenig geflunkernd immer, wenn man da von einem spannenden Titelkampf spricht. Aber jetzt lügt man nicht mehr. Er ist wirklich da. Also dieses Fernduell um den Titel und Austria-Klagenfurt eben mittlerweile mit 1 Punkt voran. 9 Punkte hat man also aufgeholt auf die SV Ried und die Zahlen der letzten Wochen, die sind einfach auch desaströs, wenn man sich da anschaut, was da die Wikinger fabriziert haben. 3 Niederlagen in Folge, das gab es zuletzt im März 2004 in der zweiten Liga, Platz 12 in der Restart-Tabelle, nur 2 Siege, 4 Niederlagen, man hat die zweitmeisten Tore zwar geschossen, aber das Problem der Wikinger, man hat eben auch die zweitmeisten Gegentore kassiert.
Ja, es ist unglaublich, also dass sie sich in einen derartigen Negativstrudel da hinein manövrieren, haben wir glaube ich alle nicht kommen sehen und ja, Wahnsinn, also wie du es eh schon gesagt hast, ja, ich habe damit gerechnet, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Ried als Aufsteiger feststehen haben und SV Ried abfeiern. Jetzt muss man es fast andersrum sagen, wenn man was Positives sagen soll. Der Klassenerhalt ist sehr, sehr lange schon geschafft worden.
Der ist auf jeden Fall geschafft, aber trotzdem, es ist einfach ein Wahnsinn, was sich da in den letzten Wochen wirklich entwickelt hat, im Innviertel negativer Natur natürlich. Vor allem, ich glaube, schon so ein Knackpunkt war auch der Ausfall von Thomas Reifelshammer. Seit diesem Ausfall, nämlich 3 Niederlagen in Folge in diesem Zeitraum, wenn man jetzt so also eine Formtabelle der letzten 3 Spiele nimmt, ist die SV Ried sogar Tabellenletzter. Wie wichtig ist so ein Kapitän für eine Mannschaft wie die SV Ried? Scheinbar sehr viel.
Ja. Also man muss dazu sagen, die SV Ried ist vor allem defensiv halt in der Breite nicht so aufgestellt, dass es schafft, da 1-2 Ausfälle problemlos abzufangen. Das merkt man halt jetzt auch, Reifelshammer, wenn dann Boateng auch noch nicht spielt, dann schaut es sehr, sehr traurig aus und dann ist das eine Defensive, die alles andere als Bundesliga tauglich ist.
Ja, du hast einen angeschlagenen Boateng, der ist nach wie vor nicht bei 100%. Konstantin Reiner auch nicht ganz fit, zumindest wirkt er nicht so. Und dann Patrick Obermüller, der oftmals sehr überfordert auch mit dieser ganzen Situation wirkt. Also den hat man ja ausgeliehen von Rapid, der sollte ein wenig Spielpraxis sammeln. Und dann wird er eben in eine Situation reingeworfen. Ich glaube, mit dem kommt er momentan auch nicht zurecht. Am vergangenen Spieltag gegen Blau-Weiß Linz, diese irrwitzige Aktion mit Torhüter Dmitrovic. Gut, da kann er nichts dafür. Muss man sagen, das ist schon eher der Fehler von Dmitrovic, beziehungsweise Abstimmungsfehler. Aber die Rieder entwickeln sich immer mehr zum HSV Österreichs und das ja auch lässt unser Episodentitel im Auftrag der Raute so ein wenig erahnen. Wir wollen die Parallelen ziehen zwischen der SV Ried und dem HSV. Wir haben es alle mitbekommen am vergangenen Wochenende, der HSV. Unfassbar. Also wirklich, dass man das noch aus der Hand gibt, da hat man ja wirklich, zumindest die Relegation auf den Silbertablett bekommt man serviert und dann verliert man zu Hause gegen Sandhausen 1-5 und also langsam entwickelt sich eben auch Ried in diese Richtung. Die letzten zwei Jahre schon immer Saisonfinish gescheitert. In der letzten Saison war dann eben Wattens besser. Ein Jahr davor hat man auch viele Punkte dann zum Saisonfinish verloren. Wie kann man sich das erklären? Ist das wirklich eine reine Kopfsache? Hat Ried überhaupt die zweite Liga so angenommen, dass man auch aufsteigen kann, dass man sich selbst als Zweitligaverein sieht?
Ich glaube, der SV Ried hat einfach den Anspruch und das Selbstverständnis, ein Bundesligaverein zu sein. Und das hat ja auch sehr, sehr lange Zeit danach ausgesehen, als ob es heuer auch tatsächlich klappen würde. Also es hat jetzt wenig dagegen gesprochen, wie wir geredet haben vor zwei Wochen. War das noch ein Ausrutscher gegen den GRK und sonst alles eitel Wonne, mehr oder weniger. Aber wenn man diesen Ansprüchen dann irgendwann nicht mehr gerecht wird und irgendwie offenbar nicht so recht weiß, warum man diesen Ansprüchen nicht gerecht wird, dann ist man psychisch offenbar, sind sie in einem Negativstrudel drinnen, wo sie schwer wieder rauskommen und wo vielleicht auch den meisten Spielern einfach die Erfahrung mit solchen Situationen fehlt, ja, um damit umzugehen. Und wir haben es beim vorher schon im Vorgespräch geredet, stell dir vor, da wären Leute auch noch im Stadion, ne? Also was das psychisch dann mit der Mannschaft machen würde.
Das ist es ja. Ried ist eben auch ein emotionales Pulverfass. Also ich glaube, das, was vorher ein Nachteil war, also die Geisterspiele, ist mittlerweile fast schon ein Vorteil für die SV Ried. Denn ich glaube, es ist momentan in der derzeitigen Situation besser, dass keine Zuschauer in der Josko Arena sind, damit die Spieler zumindest nicht mehr diese Last tragen müssen. Denn man kennt das in Ried, da wechselt die Emotion sehr schnell. Also auch die letzten Wochen, was sich da ein Fan von abtut, auf Twitter abtut, da geht es richtig ab. Also da wird die Mannschaft heftig kritisiert und ich glaube, das geht auch an den Spielen nicht spurlos vorbei. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Auch wenn man dann natürlich immer sagt, okay, wir fokussieren uns auf das Spiel, alles rundherum interessiert uns nicht. Aber es ist einfach eine ähnliche Situation wie zum Saisonstart, wo es ja auch frühzeitig bereits Pfiffe gegeben hat. Damals hat sich Thomas Reifelshammer dann via Facebook auch gemeldet, hat die Fans dazu aufgefordert, dass man gemeinsam an einen Strang zieht. Das hat man dann auch gemacht. Momentan ähnlich wieder. Ganz ähnliche Situation. Und es fühlt sich so an, als wären die Spieler der Rieder in einem Treibsand. Und ich weiß nicht, wer die Spieler da rausholt. Ist es Gerald Baumgartner? Ist das einer, der eine Mannschaft in einer solchen Situation auch so motivieren kann, dass er sie rausholt aus diesem Tief?
Das ist die große Frage und das wäre auch was gewesen, was ich dich fragen wollte. Glaubst du, siehst du es irgendwo vorstellbar, dass die SV Ried da jetzt noch einmal reagiert im Finish? Noch einmal einen neuen Impuls zu setzen?
Also Trainer Rochade.
Ja.
Da wird wieder die Parallelen zum HSV passen, denn die haben ihre Trainer in den letzten Jahren auch immer wieder gewechselt, so wie sie gerade Bock gehabt haben. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Trainer wechselt, aber ich meine, Gerald Baumgartner, lange Zeit hat es ja auch gut ausgesehen. Jetzt zu sagen, das war's, das würde ich schon sehr überstürzt finden, vor allem zur derzeitigen Situation noch 5 Spiele zu absolvieren. Zusätzlich ist Gerald Baumgartner Sportdirektor, also er müsste sich im Endeffekt selbst feuern und einen anderen Trainer installieren. Ich weiß nicht, ob er das will. Klar gibt es immer wieder höhere Instanzen, die dann eben auch den Sportdirektor kündigen können. Aber ja, schwierig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast am vergangenen Wochenende, auch dieses Interview von Marcel Ziegel nach der Pleite gegen Blau-Weiß Linz. Da war ja den Tränen nahe. Also da ist man ja wirklich sprachlos. Also, da weiß man momentan nicht, was mit einem selbst passiert.
Ja, eben, ja, das ist das, was man gesagt haben, es ist diese Sprach- und Ratlosigkeit irgendwie. Also wenn man jetzt sagt, es sind diese zwei Rädchen, wenn man den Stellschrauben dreht, funktioniert wieder alles, dann wäre es ja einfach, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es in Ried derzeit so ist.
Man hat natürlich eben dieses Problem mit der Defensive. Ausfall von Thomas Reifelshammer und ich glaube, das schon, es fehlt eben auch diese Leaderfigur da momentan auf dem Platz. Und ja, wird ganz schwer. Also ich bin wirklich gespannt. Ich gehe nicht davon aus, dass Ried den Turnaround schafft. Dafür waren die Partien in den letzten Wochen einfach auch ja, nicht Bundesliga-reif und so wie die Mannschaft einfach auch aufgetreten ist. Ich kritisiere da auf keinen Fall die Spieler, denn die sind momentan da auch, da wird mit denen selbst Schlitten gefahren. Also jeder Fan, der da sagt, die Spieler kämpfen nicht oder die geben nicht alles für das Logo und bla bla bla, das ist absoluter Schwachsinn. Du bist einfach in einer Situation, wo du einfach selbst nicht weißt, was mit dir passiert, und es ist eigentlich total menschlich auch zu versagen. Natürlich bitter, wenn es jetzt zum zweiten, dritten Mal zu einer ähnlichen Zeit passiert, und das ist eben im Innviertel jetzt zum wiederholten Male so, aber ich glaube, da kann man den Spielern jetzt gar nicht so einen Vorwurf machen.
Ich glaube auch nicht, dass es einen Spieler gibt in Ried, der den Spieler nicht gewinnen will, ja, und der nicht aufsteigen will. Wie du sagst, ja, das ist einfach eine psychisch extrem schwierige Situation, in der sie sind, und ich mache jetzt auch niemandem den Vorwurf, also ich glaube schon, dass da jeder wirklich rauf will und alles dafür tut. Ja. Aber offenbar gibt es da irgendwo Blockaden, die sie halt daran hindern, ihre Leistungen abzurufen.
Es wird eben ganz schwer sein für Gerald Baumgartner, da jetzt die Mannschaft zu motivieren. Für mich Gerald Baumgartner ja eher so der Taktiker, ruhiger Trainer. Weiß nicht, ob er jetzt so der Motivator auch in der Umkleide ist, der da nochmal die Spieler so drauf einstellen kann in diesem Saisonfinish, dass man da noch den Turnaround schafft. Ich persönlich glaube es nicht, aber mal schauen. Also es ist in dieser Saison schon so viel passiert, dass nichts vorhersehbar war. Aber trotzdem muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen, dass es in der kommenden Saison keinen Bundesliga-Fußball in Ried gibt. Was wird denn das alles bewirken dann bei den Wikingern?
Das wird erstens mal finanziell wird's eng werden. Ich glaube, ich habe irgendwo das Gerücht gelesen, dass ein großer neuer Sponsor Anteportas stehen würde, aber nur im Fall eines Aufstiegs. Und die SV Ried, und das muss man schon positiv sagen, das haben sie in den letzten Wochen gemacht, sie wollen wieder vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen, haben da einiges umgekrempelt. Also Maximilian Schmidt, der Nachwuchsvorstand ist, hat sehr viele neue Personalien an Bord geholt, sehr viele interessante Personalien an Bord geholt. Also mit dem Wolfgang Vierler gibt es einen Mann, der im UEFA Pro-Lizenz-Kurs aktuell ist, der neue Akademieleiter wird. Es gibt einen neuen Amateure-Trainer mit dem Christian Heinle. Es gibt mit dem Dennis Baratsnowski einen neuen U18-Trainer. Es gibt einen neuen Nachwuchsleiter, U8 bis U14, glaube ich, mit dem Wolfgang Schratenecker. Und das sind alles sehr, sehr junge, ambitionierte Leute. Also da geht die SV Ried jetzt ein bisschen weg von diesem, wir holen Vereinsikonen und lassen sie arbeiten, sondern das sind so alles um die 30, Mitte 30 Jahre alt, junge Trainer, aufstrebende Trainer, die spannende Konzepte verfolgen. Und da muss die SV Ried auch irgendwie wieder hin, ja, dass sie aus ihrem eigenen Nachwuchs Leute hochzieht, die erstens helfen und zweitens dann auch irgendwann einmal für anständige Summen verkauft werden können, weil das ist für mein Gefühl ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren. Auch weil die Situation natürlich schwieriger ist. Also die Lage der Rieder ist ja nicht so einfach, da irgendwo zwischen Linz und Salzburg. Wenn das Salzburg alle Talente, die halbwegs gerade laufen können, sich einmal einsammelt, ist eh klar. Und dann gibt es noch den LASK, der auch im Nachwuchs immer mehr Ambitionen zeigt in Linz. Also da ist mal das Ried jetzt nicht gerade, sagen wir jetzt einmal, geopolitisch gesegnet mit der Lage, die man hat. Aber es wird schon noch genug Talente geben, die für die SV Ried überbleiben. Andererseits darf man natürlich nicht erwarten, wenn da jetzt fähige neue Leute kommen, dass da jetzt in den nächsten 2 Jahren sofort irgendwie Dutzende Bundesliga-Kicker produziert werden im Ried-Nachwuchs. Also solche Nachwuchskonzepte sind ja halt schon auch immer langfristig ausgelegt. Aber es ist auf jeden Fall einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Ob Ried jetzt aufsteigt oder nicht, tut da jetzt auch gar nichts zur Sache.
Aber ich glaube schon, falls es jetzt nicht zum Aufstieg kommt, dann wird es einen großen Umbruch geben. Also da muss es, glaube ich, auch einen Umbruch geben. Gerald Baumgartner vor ein paar Monaten hatte uns ja beim Lola1-Interview mit dem Kollegen Alex Kaper schon gesagt, dieser Verein ist bundesligamäßig aufgestellt. Im Endeffekt muss man aufsteigen. Das deutet ja dann auch an, dass es höchstwahrscheinlich finanziell dann eher, dass man schon mal mit der Bundesliga ein wenig plant und dass es dann schwierig werden könnte. Und deshalb glaube ich schon, dass wenn der Aufstieg dieses Mal nicht klappt, dass man auch in der kommenden Saison als Ried-Fan, als Ried nicht in die Saison gehen kann, dass man um den Aufstieg spielen wird. Ich glaube, das sind dann eher Spielerverkäufe die erste Aufgabe, die man tätigen muss. Marco Grüll, ein Kennedy Boateng, dass man da vielleicht noch Kohle reinholt. Da wieder der Vergleich zum HSV, da hat es in den letzten Tagen ja auch viele Meldungen gegeben. Hauptsponsor Fly Emirates ist raus. Auch der Gönner, Klaus-Michael Kühne, erwägt mittlerweile einen Komplettausstieg. Also das sind ganz viele Millionen, die da beim HSV verloren gehen. Und ich sage so, man muss sich einfach auch mit dieser Situation in der zweiten Liga auseinandersetzen. Man darf, ich glaube, beim HSV ist ähnliche Geschichte. Man ist ewig in der Bundesliga, man ist in der zweiten Liga, man hat das Gefühl, das ist nur ein kurzer Ausflug in die zweite Liga und dann geht es wieder bergauf. Gibt gute Beispiele bei den deutschen Kollegen, 1. FC Kaiserslautern, Nürnberg jetzt mittlerweile in der Relegation. 1860 München, viele Vereine, die nur einen kurzen Ausflug in der zweiten Liga eigentlich machen wollten, sind mittlerweile ja noch weiter unten. Und ich glaube, da muss sich auch die SV Ried vielleicht auch neu positionieren.
Ja,
könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber das eine Leid ist natürlich auch das andere in Freud.
Apropos neue Position.
Ja, neue Position, Austria Klagenfurt mittlerweile der Restart-König. Und wer hätte sich das gedacht, vor allem nach dem Spiel gegen Kapfenberg, wo man ja wirklich eher zum Sieg gestolpert ist. Aber das Team von Robert Michael, genau komplett der Gegenpol momentan von Ried, die haben eben momentan das Momentum, ich will es eigentlich nicht sagen, aber das Momentum spielt momentan auf Seiten von Austria Klagenfurt.
Muss man definitiv so sagen. Also das ist schon vor allem ergebnistechnisch ganz, ganz stark, was sie seit dem Restart leisten.
Ja, neuer Tabellenführer erstmals seit dem 15. Spieltag. Man hat 4 Siege nach dem Restart mit einem Torunterschied für sich entschieden. Man hat einfach wieder diesen Killerinstinkt zurück. Und ich glaube, das ist auch so eine ähnliche Situation, wie es damals Ried in der Hinrunde gehabt hat. Da war man auch nicht immer überragend, aber man hat eben die Spiele für sich entscheiden können. Das war jetzt nicht der dominierende Fußball, den man da im Innviertel geboten hat, aber man hat eben die Punkte geholt. So eine kurze negative Phase hat auch Austria Klagenfurt dann gehabt, aber man hat sich eben gefangen, jetzt auch gegen Vorwärts Steyr mit 2-1 gewonnen. Ein Oliver Marcuz, der trifft auf einmal seit dem Restart 6 Tore erzielt, damit bester Restart-Goalgetter. Und wenn man sich das Restprogramm anschaut von Austria Klagenfurt, dann schaut das eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder?
Ja, Juniors daheim, Horn auswärts, FAC am Stetten und Wacker. Ist machbar, aber ich lasse mich da jetzt zu keinen großen Prognosen mehr hinreißen. Das hat das letzte Mal schon nicht so gut funktioniert. Aber was man eben dazu sagen muss, seit dem Neustart ein Torverhältnis von 12-7 ist jetzt nicht unbedingt berauschend, dass die Klagenfurter da hingelegt haben. Aber eben, sie gewinnen die Spiele und sie machen die Punkte. Und das ist halt im Kampf um den Aufstieg letztendlich das Entscheidende.
Die Geschichte wiederholt sich aus der Vorsaison, damals auch Wattens, immer mit einem Torunterschied gewonnen, ein Ausreißer gegen den FAC, kann ich mich noch erinnern, glaube ich 5-1 gewonnen, aber ansonsten alles knappe Partien, aber man gewinnt sie einfach und man ist eben auch auf so einer Erfolgswelle, auf die man, ja, die Frage ist natürlich, wer stoppt sie? Auch wenn man das Restprogramm vom Ried anschaut, die haben jetzt am Freitag Vorwärts Steyr. Ist man auswärts rein? Okay, Auswärtsheim ist eigentlich eh komplett egal mittlerweile bei dieser Geisterkulisse. Dann Liefering, das beste Team des Jahres, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Muss man ran, das wird schwer. Wacker Innsbruck, brutal stark drauf. Und dann hast du am Ende eben noch Horn und FAC, aber da ist vielleicht die Meisterschaft auch schon gelaufen, könnte ich mir vorstellen.
Ja. Und eben weil wir über die psychologische Komponente bei Ried gesprochen haben, das ist halt bei den Klagenfurtern ganz anders. Die waren in der Saison 10-mal im Rückstand und haben nur 3-mal verloren aus den Spielen. Das ist der beste Wert der Liga. Und die sind gewarnt, die im Gegensatz zu SV Ried, die wissen es, wie es ist, wenn man da in einen Negativstrudel auf einmal wieder reinkommt und da von Platz 1 runterpurzelt. Und deswegen, wie du es richtig gesagt hast, auch wenn wir es ungern sagen, aber das Momentum ist halt wirklich ganz klar auf ihrer Seite.
Ja, denn die gewinnen eben auch die Partien, beziehungsweise fangen jetzt ja nicht zum Flippen aus, wenn sie mit 0-1 im Rückstand geraten. Genau, ja. In Kapfenberg war man zweimal im Rückstand und jetzt auch gegen Vorwärts Steyr mit 0-1 im Rückstand, aber man dreht eben die Partie und das sind dann eben die Nuancen, die dich ja dann auch zum Bundesliga-Aufsteiger beziehungsweise zum Meister in Liga 2 machen werden. Also schaut momentan sehr gut aus, auf jeden Fall, dass wir in der kommenden Saison ein Kärntner Derby sehen werden. In der Bundesliga WAC gegen Austria Klagenfurt. Ich glaube, da würden einige Zuschauer ins Wörthersee-Stadion kommen, falls dann überhaupt mehrere Zuschauer wieder rein dürfen ins Wörthersee-Stadion. Aber
da ist auf jeden Fall genug Platz für Social Distancing.
Ja, das stimmt, das ist gut. Ja, da kann man auch 10.000 Zuschauer gut verteilen, glaube ich, im Wörthersee-Stadion. Aber das ist auch schon unser nächstes Thema. Bei der letzten Episode war er nicht dabei, Richard Turkovic, unser Mann, der immer den Zuschauercheck macht. Wir haben dich nicht vergessen. Ich habe ihn dann auch letzte Woche geschrieben und sofort gesagt, das darf nicht wieder passieren. Wir geben dir eine neue Rubrik, auch wenn du jetzt natürlich keinen Zuschauercheck machen kannst, beziehungsweise Zuschauerorakel. Der Mann hat einfach unfassbar viel Fußballwissen und das sollte er mit uns teilen. Und das ist die erste Folge von Richis Geschichtsstunde und heute Kärntner Fußball in der zweiten Liga.
Jetzt ist es also tatsächlich passiert, die Austria aus Klagenfurt hat die Sportvereinigung Ried in der Tabelle überholt. Grund genug einen kleinen Überblick in die Geschichte des Kärntner Zweitliga-Fußballs seit der erstmaligen Etablierung einer eingleisigen nationalen zweiten Liga 1974-75 zu legen. 18 Saisonen lang hat die Austria aus Klagenfurt gespielt in der zweiten Liga. Zu Beginn noch ein Bundesligist, haben sie 7 Saisonen in der zweiten Liga verbracht, zwischendurch bis es 1992 ins Unterhaus ging. Ab 1998 gab es dann die Spielgemeinschaft mit dem VSV, aus dem der FC Kärnten wurde, dem einen oder der anderen vielleicht noch bekannt als Bundesligist dann, bis es 2008 mit dem auch wieder ins Unterhaus ging. Zu dem Zeitpunkt war der FC Kärnten halt schon das ungeliebte Stiefkind des in Schwarz, Weiß und Silber angemalten Austria-Kärnten, was eigentlich der SV Pasching war. 2015-16 und seit 2018 ist die jetzige Austria Klagenfurt dann Teil der zweiten Liga. 16 Saisonen hat es der SV Spital an der Drau, Neoregionalligist, in der zweiten Liga ausgehalten, von 1982 bis 1999. Eine Saison Erstliga-Fußball war da sogar dazwischen. Der jetzt erfolgreichste Kärntner Verein, der WAC, hat 14 Saisonen Zweitliga-Fußball gespielt, seit Gründung der zweiten Liga bis 1985. Zwei versprengelte Saisonen dann dazwischen und seit 2010 in der Spielgemeinschaft mit dem SK St. André und einem gewissen Dietmar Riegler. Bis 2012 der Aufstieg in die Bundesliga gelang, da wurde die Spielgemeinschaft gelöst und das ist der WRC in der jetzigen Form. Zwei Vereine hat die 10.000 Einwohnerstadt St. Veit an der Glan in die Zweitliga-Geschichte geschickt. Ganze 11 Saisonen war der SV St. Veit an der Glan in der zweiten Liga, 5 Saisonen immerhin der SC Amateure. Diese 5 Saisonen also zwei Vereine aus derselben 10.000 Einwohnerstadt in der zweiten Liga. Nicht schlecht. 9 Saisonen lang der Villacher Sportverein, der VSV, vom Eishockey wahrscheinlich besser bekannt. 4 Saisonen der BSV Bad Bleiberg von vor den Toren Villachs. Eine Saison der WSG Radentein, bereits in Villach spielen, also insgesamt 10 Zweitligasaisonen in Villach. Und immerhin eine Saison der SAK Zellowetz, wahrscheinlich besser bekannt als SAK Klagenfurt, 1995-96 ihre einzige Zweitligasaison. Also ja, 9 Vereine insgesamt. 2 Saisonen lang gab es sogar 5 verschiedene Kärntner Vereine der zweiten Liga, damals noch mit 16 Vereinen gespielt, 1978, 79 und 79-80 mit der Klagenfurt Austria, dem VSV, den beiden St. Veiter Vereinen und dem WRC.
Ja, was für ein Fußballwissen. Danke für diese Geschichtsstunde, Richard Turkovic.
Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Ja, ich auch. Und ich freue mich vor allem auf die kommende Saison. Ich habe ihm nämlich schon versprochen, es gibt einen Fan-Kommentar. Wir werden gemeinsam eine Partie von Blau-Weiß Linz kommentieren. Er hat auf jeden Fall schon zugesagt und ja, freue mich schon.
Hat er sich für eine Blau-Weiß-Linz-Partie entschieden? Das also überrascht mich.
Also ja, das habe ich ihm einfach vorgeschlagen. Also alles andere wäre ja auch bescheuert. Also, interessant wäre natürlich eine Juniors-Partie. Vielleicht Juniors gegen Amstetten, das sind so seine zwei Hassvereine, glaube ich, in der zweiten Liga. Vor allem die Vuvuzelas sind Amstetten, haben sie ihn angetan und die Juniors, ich glaube, das steht außer Frage, was da zwischen Richard Turkovic und den Juniors nicht passt. Da gibt es eben einen Verein, der in Pasching seine Spiele austrägt, den er jetzt nicht ganz so gerne mag, aus Blau-Weiß-Linz-Sicht, glaube ich,
eher. Aber was hat der mit den Juniors zu tun?
Weiß ich nicht. Vielleicht kann er uns das ja auch in der nächsten Geschichtsstunde dann erklären, was da eigentlich das Problem ist. Wie die Geschichte dieser Beziehung zwischen den Juniors und dem LASK, was sich da eigentlich getan hat. Eigentlich eh ganz interessant, ne? Mit der ganzen Geschichte von Pasching und den LASK Juniors, kann man ja vielleicht auch mal andenken für die kommende Ausgabe, Episode Nummer 15, dann in 2 Wochen. Wir machen weiter mit unseren Themen und wir sind beim Themenpunkt Nummer 4, der Pepsch-Effekt, denn Vorwärts Steyr spielt richtig gut momentan seit diesem Diss-Tweet von Neos-Politiker Sepp Schellhorn am 13. Juni. Wir haben uns das ja schon vor 2 Wochen angesehen in der 13. Episode. Da hat sich einiges getan, denn Sepp Schellhorn hat sich auch gemeldet, hat die ganze Mannschaft von Vorwärts Steyr und Markus Hubert, dem Redakteur des Fleischmagazins, eingeladen zum Essen. Also die Zwara-Konferenz hat da die Parteien zueinander gebracht und zueinander finden lassen, eine Freundschaft vielleicht auch gestartet. Ist das nicht schön?
Nee, es freut mich extrem, dass wir da Frieden stiften konnten und offenbar auch einen neuen Steyr-Fan erschaffen haben.
Ja, denn er redet ja mittlerweile auch schon von der Schellhorn-Tabelle und die schaut auch wirklich gut aus. Also seit diesem Diss-Tweet am 13.06. hat Vorwärts Steyr dann gleich mal 3 Partien gewonnen. Zuletzt gegen Austria Klagenfurt 1-2 verloren, aber gegen den Tabellenführer, gegen den neuen Tabellenführer kann man, glaube ich, schon auch mal verlieren.
Ja, dafür der Auftritt in Favoriten gegen die Young Violets war aller Ehren wert.
Brutal. Auch gegen Amstetten endlich gewonnen. Das Derby seit dem Wiederaufstieg zum ersten Mal der Sieg gegen das Team von Jochen Fallmann. Also auch das kann sich sehen lassen. Dornbirn zuvor auch schon gewonnen. Sie sind gut drauf. Sie sind wirklich gut drauf, Vorwärts Steyr. In den letzten 4 Partien, wenn man sich auch da wieder eine Formtabelle bzw. diese Pepsch-Tabelle, die Schellhorn-Tabelle zusammenfügt, dann ist man auf Tabellenplatz Nummer 1 gemeinsam mit Liefering, Klagenfurt und Amstetten. Die haben jeweils 9 Punkte in den letzten 4 Runden gesammelt. Also Vorwärts Steyr auf der Überholspur, auch in Infrastruktur.
Wenn Rizzo weiter spielt, ist für Liefering, Wacker und Steyr ja Platz 2 noch in Reichweite.
Ja, okay. Ja, möglich, aber es ist echt schon viel passiert in dieser Saison, was nicht vorhersehbar war, aber das würde ich jetzt mal verneinen, dass das passiert. Obwohl natürlich man auch sagen muss, was sich in Steyr in dieser Saison entwickelt hat, wollte es gerade ansprechen, auch in der Infrastruktur macht man jetzt was, man plant da neue Trainingsplätze auch für den Nachwuchs und für die Mannschaft, also es tut sich was und es hat sich auch was getan in der Defensive. Diesen Vergleich muss ich jetzt nochmal ziehen. Momentan Vorwärts Steyr mit 26 Gegentreffer, die beste Defensive der Liga. Im Vergleich zur Vorsaison, da hatte man die schlechteste Defensive der Liga mit 68 Gegentreffern. Ich habe keine Ahnung, was Willi Walmüller in dieser Sommervorbereitungszeit gemacht hat. Klar, er hat Alberto Prada geholt, aber dass der solche Auswirkungen hat auf das Defensivspiel von Vorwärts Steyr, das ist ein Wahnsinn.
Man nennt das auch den Walmüller-Riegel, glaube ich.
Ja, oder der Prada-Effekt. Der Prada-Effekt kann es natürlich auch sein, aber wirklich sehr positiv, was sich da momentan entwickelt in Steyr und da schauen viele andere Vereine momentan auch neidisch Richtung Steyr, die ja wirklich ein Mini-Etat haben, mit Mini-Budget in diese Saison gegangen sind. Anders hat es ausgesehen, damit ich es rausbekomme, bei Austria Lustenau. Am Beginn dieser Saison, die sind ja mit ganz hohen Ambitionen reingegangen und mittlerweile hat sich das etwas anders entwickelt. Roman Melich am vergangenen Wochenende, am Freitag, sein letztes Spiel als Austria-Lustenau-Trainer gemacht. Beidseitige Vertragsauflösung. Was bleibt von der Ära Melich in Lustenau?
Ein Cupfinale,
aber viel mehr?
Also ich muss ehrlich gestehen, das ist eine unglaublich enttäuschende Saison für Austria-Lustenau. Nehme ich das Cupfinale jetzt einmal aus, wobei das natürlich schon auch wahrscheinlich irgendwo reinspielt, weil gefühlt die Luft endgültig draußen ist seit dieser Niederlage gegen Red Bull Salzburg. Aber ich meine, man muss sich das einmal anschauen. Wenn es Absteiger gäbe aus dieser zweiten Liga, dann würde der Hut brennen in Lustenau. Also es ist unglaublich. Also von einem Aufstieg reden wir da eh schon seit Monaten nicht mehr. Und da hat auch der Trainerwechsel war, man muss es ganz ehrlich so sagen, für die Würste. Weil, ich meine, der Punkteschnitt von Roman Melich, glaube ich, 1,39. Ich habe mir das vorher kurz angeschaut. Es hat 11 Trainer in Lustenau gegeben, in dem Jahr 1000, die 20 oder mehr Spiele gemacht haben. Mhm. Da ist der Punkteschnitt von Roman Melich der drittschlechteste. Nur Andi Lipper und Wolfgang Schwarz waren in dem Jahr 1000 von den 11 Trainern Langzeit, nennen wir es jetzt einmal Langzeittrainern, schlechter. Also die Herangehensweise, die Roman Melich da im Ländle gewählt hat, hat nicht gefruchtet, sagen wir es einmal so.
Man hat ihn natürlich auch ein wenig geholt, beziehungsweise haben das die Fans geglaubt, dass man ein wenig die Defensive stabilisiert. Man kennt ja die ganze Vorgeschichte in Wiener Neustadt und Sturm Graz, wo man dann eher sich auf die Abwehr fokussiert hat beim Team von Roman Melich. Man hat 46 Tore kassiert in 23 Spielen, also ein Schnitt von so 2 Gegentoren pro Spiel. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass sich Roman Melich wirklich auch mit dem Vorarlberg, also mit Vorarlberg beziehungsweise dieser Mannschaft auseinandersetzt. Also es hatte nie so wirklich das Gefühl, dass es so eine Herzensangelegenheit wie damals von Gernot Blasnicker war bei Austria Lustenau. Hat auch einen guten Kommentar gegeben vom Kollegen Johannes Emmerich zu diesem Thema. Auch da bin ich darauf aufmerksam geworden auf ein Interview von Roman Melich gegenüber der Vorarlberger Nachrichten, wo er gemeint hat, Vorgeschichte kurz, Roman Melich in den letzten Wochen eher sehr passiv auf der Trainerbank, hat man am Anfang der Saison komplett anders gesehen, da hat er gleich mal die gelbe Karte bekommen beim ersten Spiel, weil er an der Seitenlinie so aktiv war und so viel herumgeschrien hat und gestikuliert hat, und das hat sich im Laufe der letzten Wochen bzw. Monaten etwas geändert.
Etwas ist gut, das ja, war eher von Mourinho zu Lobanowski gefühlt, vom
ja, gegenüber der Vorarlberger Nachrichten hat er dann auch ein sehr kurioses Interview gegeben, wo er gemeint hat, wir spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und da stellt sich mir die Frage, warum ich permanent an der Linie stehen und reinschreien soll. Was? Ich meine, dann kannst du ja gleich sagen, wie nehme ich das als Fußballer dann auf, der auf dem Platz ist? Ja, okay, keine Zuschauer im Stadion, dann brauche ich auch nicht Fußballer spielen. Dann ist es mir auch scheißegal, wie die Partie ausgeht. Also das ist für einen so Medienprofi wie Roman Melich, ich glaube im Nachhinein wird er sich auch dafür in den Hintern treten, dass er so eine Aussage getätigt hat.
Ja, also mich hinterlässt diese Aussage einigermaßen ratlos. Ich kann es nicht verstehen. Vielleicht war es ein Schmäh, der falsch angekommen ist.
Ja, also bei mir ist er auf jeden Fall falsch angekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das ein guter Witz war. Aber ja... Die Ära von Roman Melich ist auf jeden Fall vorbei. 23 Spiele, 10 Siege, 2 Remis, 11 Niederlagen und ein Torverhältnis von 42-46. Es steht der nächste Umbruch bevor bei Austria Lustenau. Bin auch schon gespannt, wer da dann als neuer Trainer kommen wird. Sind ja momentan, wir haben es ja schon bei der letzten Episode schon ein wenig angeteased, der FAC sucht einen Trainer. Nachher kommen wir auch noch zum Thema SV Horn. Also viele neue Trainer in der kommenden Saison in der Happy Bad zweiten Liga. Bin ich gespannt, wer dann schlussendlich ins Ländle geht. Aber etwas Positives gab es auch am vergangenen Freitag, denn Orai do Chuta, Ronny Waldo, ich weiß, du siehst es jetzt gerade nicht, aber ich habe ein Ronny Waldo Trikot, das ich gerade in die Kamera halte. Also Ronny Waldo, ein Arbeitskollege hat sich das besorgt, da er einfach, ein deutscher Arbeitskollege, aber der ist so fasziniert vom Namen Ronny Waldo, dass er sich gesagt hat, der braucht unbedingt ein Trikot von Ronny Waldo, und er hat damit alles richtig gemacht, denn Ronny Waldo ist neuer Rekordtorschütze von Austria Lustenau und zieht damit gleich mit seinem Buddy Thiago de Lima Silva. 68 Tore, Wahnsinnsgeschichte, oder?
Ja, also erstens mal Gratulation an Ronny Waldo, zweitens einmal hätten wir damals, als Ronny Waldo von der Austria nach Lustenau gewechselt ist, glaube ich, alle nie und nimmer erwartet. Also ich glaube, möchte mir nicht vorstellen, was für Wettquoten es da gegeben hätte, wenn man gesagt hätte, Ronny Waldo wird Rekordtorschütze der Lustenauer 2020. Und das Schöne ist ja, dass er quasi mehr oder weniger von seinem besten Freund, fast schon Bruder, diesen Rekord übernimmt. Also Ronny Waldo und Thiago sind ja so quasi, also ganz, ganz eng. Also Thiago ist ja der Manager von Ronny Waldo. Die Frauen der beiden sind Cousinen, sie leben im selben Haus, ihre Kinder spielen miteinander, wobei ich jetzt nicht weiß, Ronny Waldos Tochter ist ja noch sehr jung, wie weit die schon spielen kann. Großartige Sache.
Ja, wirklich schöne Geschichte. Momentan beide 68 Tore. Mal schauen, aber ich gehe davon aus, dass Ronaldo in den nächsten 5 Partien zumindest einen Treffer macht und damit der alleinige Führende dieser Rekord-Torjägerliste von Austria Lustenau sein wird. Das war auf jeden Fall sein 20. Saisontor in Liga 2. Er ist auf dem Weg zum zweiten Mal in Folge der Torschützenkönig in Liga 2 zu werden, auch wenn David Peha mittlerweile ein wenig rankommt. 4 Treffer nur mehr hinter Ronaldo, aber mal schauen, was sich da noch tut.
Zwei Zahlen hätte ich noch zu Ronaldo.
Ja, bitte, hau raus.
Erstens einmal mit 20 Toren und 5 Assists ist er an 57% der Lustenauer Tore direkt beteiligt und an 3,8% aller Tore in der zweiten Liga.
Wahnsinn. Das sind Zahlen, die sprechen für sich. Und die Frage ist, wer wird René Walde in der kommenden Saison bei Austria Lustenau ersetzen? Ich sage mal Patrick Ehler, der ist ja nach wie vor verletzt, aber der wird ja dann höchstwahrscheinlich auch mal wieder spielen. Aber wo wechselt René Walde?
Genau, das ist ja die Frage. Also ich meine, ich glaube, wir gehen mittlerweile alle davon aus, dass die Ära René Walde wohl endet im Sommer in Lustenau. Er hat bis jetzt die Vertragsangebote abgelehnt. Hat jetzt mit diesem Rekord, glaube ich, auch...
Ein schönes Ende gefunden.
Es gibt konkrete Angebote aus Lettland und Südkorea für ihn.
Südkoreanische Liga, live bei Low Line.
Also Ronaldo bleibt bei Low Line.
Das wäre doch geil, ja.
Wenn nicht, dann kaufen wir die lettischen Rechte auch noch. Da werden wir mit unseren Chefs reden, das wird ja möglich sein. Jedenfalls, sein Ziel ist und bleibt die österreichische Bundesliga. Also ich glaube, wenn da ein halbwegs okayes Angebot kommt von einem österreichischen Bundesligisten, dann wird er das annehmen und wird das machen und im Idealfall auch noch eins, wo er vielleicht in der Nähe von Vorarlberg oder in Vorarlberg bleiben kann.
Sag es
einfach. Liebe Altacher, tut es.
Kauft euch gleich mal ein Austria Lustenau Trikot. Ronaldo, jetzt sind sie noch zu haben, dann möglicherweise also in Gelb gefärbt. Ronaldo, möglicherweise der neue Ailton in Altach. Auf jeden Fall wird er höchstwahrscheinlich wechseln.
Ailtons Torquote war ja auch stark in Altach.
Er
hat halt wenig gespielt, aber wenn er gespielt hat, hat er getroffen.
Noch legendär allerdings sein Interview damals, für das er, glaube ich, in Ewigkeit in Erinnerung bleiben wird, auch wo er gesagt hat, was, die spielen ja keinen Fußball. Also ich weiß jetzt, ich kann es jetzt nicht auf Ailtonesisch rüberbringen, aber das war schon ziemlich legendär damals. Ailton Kugelblitz, sowieso eine Legende des Fußballs, des europäischen Fußballs, Werder Bremen, Schalke dann eher weniger, aber egal. Er wird höchstwahrscheinlich wechseln und einer, der auch gewechselt ist, beim SV Horn, Hans Klär. Auch da hat man sich in beidvernehmlicher beidseitig hat man sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Hans Klär mittlerweile beim SV Stripfing. Sportlicher Leiter, hat sich dann auch gleich zum Cheftrainer ernannt. Und das ist mittlerweile der 5. Trainer seit dem Liga-2-Comeback des SV Horn.
Ja, also ich glaube, die Reihenfolge war ja irgendwie, ich habe das heute noch einmal versucht irgendwie nachzuvollziehen, so, dass Hans Klär gemerkt hat, es wird nicht mehr wirklich mit ihm geplant für die kommende Saison in Horn. Er hat dann Stripfing zugesagt, Horn hat das mitbekommen und daraufhin haben sie sich dann auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt, auf wessen Bestreben hin auch immer. Ist ja in Ordnung und ist aus Horner Sicht ja auch völlig okay, jetzt da mal Gennady Petrov auszuprobieren und dem mal die Chance zu geben, sich zu beweisen, zumal es ja für Horn derzeit ja um nichts geht, bis zum Saisonende. Und ja, warum nicht? Bin gespannt, ob Gennady Petrov, der ja übrigens seinen Portugal-Heimaturlaub abgesagt hat für den Job in
Horn. Ich weiß, wollte einen Monat lang nach Portugal, ist ja gebürtiger Bulgare, aber aufgewachsen in Portugal. Mhm. Auch ganz komische Karriere als aktiver Fußballer war. 1999 ist er das erste Mal nach Österreich gekommen zum SV Braunau, war da allerdings nur 4 Monate und ist dann wieder zurück, ohne eine einzige Einsatzminute bei Braunau zu sammeln, wieder zurück nach Portugal. Die haben damals auch in der zweiten Liga gespielt und ein paar Jahre später dann,
will wieder nach Österreich kommen und hat dann, glaube ich, aber sehr, sehr viel getroffen.
Stadl Powder. Also unterklassig, brutale Statistik hat er vorzuweisen. Ich habe sie mir am Wochenende ausgerechnet, aber ich habe jetzt die Statistik nicht bei mir.
Aber ich glaube, so im Schnitt ein Tor pro Spiel und das über keine Ahnung wie viele Spiele hinweg. Also es war, ich habe es jetzt auch nicht ganz im Kopf, aber das, was ich gelesen habe, war auch, weil ich mir gedacht habe, ja, war okay.
Ja?
Du hast den SV Horn mit Palermo verglichen irgendwann.
Ja, stimmt, in einem Tweet. Ja, ich meine, okay, du kennst dich da mit dem Calcio etwas besser aus, mit der Serie A. Palermo ist auch da ein, ich glaube, wie viele Trainerwechsel haben die bitte in den letzten 5 Jahren gehabt? Also, gefühlt 30.
Ja, eben, ja. Also das ist ein bisschen Gotteslästerung.
Auf
also,
dem Weg.
Kollege Zamparini ist ja da, das, was Horn da in seinen Aufstieg verschlissen hat, macht der gute Mann ja in 3 Monaten. Also.
Ja, und der hätte Markus Garner wieder zurückgeholt und dann in 2 Wochen später wieder gefeuert und 3 Monate später wieder zurückgeholt. Das wäre für mich trotzdem eine Option, weil wir gerade so ein wenig auch vor 2 Wochen gesprochen haben. Mir hat der SV Horn seit dem Zweitliga-Comeback unter Markus Garner am besten gefallen. Das war wirklich richtig erfrischender Offensivfußball. Da sind die Zuschauer ins Stadion gekommen. Ich glaube nicht,
das dass kannst du jetzt aber Hans Klär nicht vorwerfen.
Was?
Dass die Zuschauer nicht ins Stadion kommen.
Ja, okay. In der derzeitigen Situation ist mir schon klar, dass es nicht möglich ist. Aber trotzdem, Carsten Janka, Punkteschnitt von 0,84, Kurt Jusitz, Punkteschnitt von 1,0, Hans Klär 0,89 und Markus Karner 1,13. Also der hatte den besten Punkteschnitt beim SV Horn. Offensiver Fußball, klar, ist auch viel hinten reingegangen, aber eben auch viel vorne genetzt. Und von dem her, ich würde mich freuen, wenn Markus Karner wieder in der zweiten Liga ist. Also es sind momentan viele kostenfrei. Ich könnte mir vorstellen, dass der wieder richtig viel Offensivfußball zurückbringt nach Horn oder eben woanders in Liga 2. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann die letzten 3 Themenpunkte. Wir werfen nämlich einen Blick auf 3 Spieler wieder, die richtig on fire waren in den letzten Wochen. Bis gleich.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was?
Bitte?
Was für Worte kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre. Ist.
Ich schon auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 14 im Zeichen bzw. im Auftrag der Raute, unser Episodentitel. Und wir werfen zum Ende hin wieder auf 3 Spieler, die es in den letzten Wochen geschafft haben, in den Fokus zu rücken. Und wir starten mit Daniel Doppelpack Maderna, der, wir haben es jetzt im Vorfeld schon besprochen, er ist der Freund bzw. der Mann der Stieftochter von Toni Polster.
Ja. Du hast das sehr schön erklärt jetzt.
Genau. Und der ist momentan richtig on fire beim SKU am Stetten. 5 Tore seit dem Restart. Nur Markutz hat öfters getroffen. Gleich viele Tore wie Okan Yilmaz und Marco Hausjell. Und er macht es eben ähnlich wie Toni Polster, nämlich 4 Doppelpacks in dieser Saison bereits bei am Stetten. Da entwickelt sich wirklich was sehr Positives, finde ich.
Ja, also sowohl in am Stetten als auch bei Daniel Materna.
Ja, und man muss ja auch sagen, langsam funktioniert das. Am Anfang der Saison ist er schon, hat Jochen Fahlmann, wir haben im Vorfeld der Saison, damals bei dieser Clubkonferenz, beziehungsweise bei dieser Eröffnungs-PK, haben wir schon mit Jochen Fahlmann gesprochen und da hat er gesagt, die Frage gestellt, wer ist der Spieler, der in dieser Saison den Stempel aufdrücken wird. Und da hat er schon von Daniel Materna gesprochen, wollte aber nicht so viel Druck auf Materna ausüben und hat dann, glaube ich, auch einen Okan Aydın genommen. Aber mittlerweile funktioniert das. Hat auch etwas gedauert am Stetten lange Zeit, dann auch mit einer Solospitze, David Beham, hat nicht ganz funktioniert mit Beham und Materna. Mittlerweile läuft das. Das 4-4-2 funktioniert gemeinsam nach dem Restart 9 Tore. Erzielt auch ein David Beham, nämlich schon 4-mal genetzt und am Stetten generell on fire. 4 Siege, 2 Niederlagen seit dem Restart, Platz 3. In der Restart-Tabelle hinter Klagenfurt und Liefering. Also da darf man gespannt sein, was der Daniel Materna in den kommenden 5 Spielen noch absolviert.
Der hat ein bisschen gebraucht in seiner Karriere, der Daniel Materna, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Also ich erinnere mich, der war im Nachwuchs ja immer schon einer, wo man gesagt hat, okay, das kann einer werden. Er war 2014 ja auch mit der U19 bei der Europameisterschaft in Ungarn mit. Es ist so der Jahrgang, Grilic, Conny Leimer, Sascha Horvath hat da gespielt, Bezi Michoal, Bütici, der leider nicht mehr spielen kann, Philipp Lienhardt hat gespielt. Da war er auch dabei, dann war er in Wiener Neustadt und hat es dort halt einfach nicht geschafft, sich wirklich durchzusetzen, hat sehr, sehr, sehr wenig getroffen. dann 2017 noch Pech gehabt mit einem Kreuzbandriss, ist dann runtergegangen nach Ebersdorf in die Regionalliga und dort ist ihm der Knoten platzt. Also ich glaube 22 Tore letzte Saison gemacht in Ebersdorf.
Torschützenkönig auf jeden Fall
gewesen. Und jetzt läuft es halt in Amstetten auch und ich meine, der ist ja immer noch ein junger Spieler, also der kann schon noch weiter nach oben gehen und ist halt auch, glaube ich, vom Körperlichen her extrem unangenehm zu verteidigen, der Spieler.
Ist das vielleicht auch eine Phase des Fußballs, also beziehungsweise ein Typstürmer, der jetzt wieder gefragt ist? Also wir haben lange Zeit immer nur über diese falsche Neun gesprochen und dass der klassische Stürmer so ein wenig abhanden kommt. Aber mittlerweile, man sieht es ja auch in Deutschland, Lewandowski, ein Haaland, das sind schon auch wieder richtige Brecher da vorne, die diese Strafraumstürmer sind, wo man lange Zeit gesagt hat, die braucht keiner mehr. Aber mittlerweile ist es wieder so ein wenig die Renaissance der klassischen Neun.
Das Gefühl habe ich auch, ja.
Da würde natürlich auch ein Daniel Maderna gut reinpassen. Also, all eyes on Daniel Maderna in den kommenden 5 Spielen und all eyes auch auf Moritz Gierigaard. Mhm. Auch der hat richtig überzeugt im letzten Spiel. Er ist der zweitjüngste Doppeltorschütze in der Zweitliga-Geschichte. Nummer 1 ist?
Csaba Mester,
damals vor 2 Jahren, 2018, gegen Blau-Weiß-Linz bei diesen irren 6:3 hat er 2-mal getroffen und ist damit der jüngste Doppeltorschütze der Liga-Geschichte. Aber Moritz Gierigaard, einer der ganz interessantesten Transferaktien des österreichischen Fußballs.
Ja, ist Moritz Gierigaard eigentlich schon 17 oder ist er noch 16?
Der ist 17.
Ist er jetzt schon 17 geworden?
Er ist 17, ja.
Okay. Der hat ja, glaube ich, unmittelbar oder ganz kurz nach seinem Geburtstag, glaube ich, hat er da den Vertrag dann unterschrieben, letztes Jahr in Salzburg, oder? Mhm. Weil vor 16 ist halt schwierig, aus Dänemark nach Österreich zu wechseln als Profifußballer, muss man ja sagen. Mhm. Hat 2,7 Millionen Euro Ablöse gekostet, angeblich, und wenn diverse Klauseln eintreten, kann das auf 4 Millionen ansteigen. Das ist schon mal was, womit man als 16-Jähriger klarkommen muss, denke ich. Ja? Also auf den ruhen schon große Hoffnungen. Die Dänen haben da einen echt starken Jahrgang, wo sie drauf bauen. Und Gierigaard wird ja immer wieder als neuer Lautrup bezeichnet in seiner Heimat Dänemark.
Wir haben schon vorher gesprochen, Michael oder Brian, da ist die Frage natürlich, genau, welcher Lautrup du dann unterm Strich wirst.
Aber ich sage mal, auch Brian Lautrup
kann man
werden. Ne? Hast du gewusst, dass Brian Lautrup Wiener ist?
Ja, gebürtiger Wiener.
Ja, genau. Ja. Sein Vater Finn hat ja beim Wiener Sportclub gespielt.
Also das weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, die waren auf Urlaub und der ist dadurch gebürtiger. Nein, ich habe mir wirklich gedacht, dass, okay, dass die auf Urlaub waren und da ist eben dann die... Aber das geht ja gar nicht. Wie war das zu jener Zeit? Da hast du gar nicht mehr fliegen können. Egal, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Brian Lautrup gebürtiger Wiener ist.
Ja. Naja, nur sein Vater Finn hat für den Sport gespielt und war auch dänischer Nationalspieler, aber natürlich jetzt nicht so die Ikone, wie die zwei Lautrup-Brüder es dann, also seine Söhne es geworden sind.
Aber
und wie es vielleicht Moritz Gierigaard wird, wer weiß. Ja,
was ist da drin? Also er hat ein Probetraining bei Chelsea gehabt, auch Manchester United, Juve, Ajax waren angeblich interessiert. Wie sehr kann man mit 15 Jahren schon feststellen bzw. vorhersagen, das wird ein ganz großer?
Natürlich ist es immer ein Poker, wenn man so viel Geld für solche Spieler ausgibt, aber wenn es dann aufgeht, dann ist es halt natürlich ein Wahnsinn. Wie gesagt, der war jetzt Großteil der Saison 16 Jahre alt, hat jetzt seine Erfahrungen schon in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich gesammelt. Lass den meinetwegen noch eine Saison in Liefering spielen und dann ist er gerade 18 geworden, wenn er 2 Jahre Profifußball in den Beinen hat und vielleicht schon in den Salzburg-Profis hochgezogen wird und dann eventuell, ich meine, ich weiß, das ist jetzt sehr viel Zukunftsmusik, und dann eventuell mit 18 Champions League spielt. Und dann kannst du den mit 19 für Ablösesummen verkaufen. Da sind diese 2,7 Millionen Euro an Lyngby Peanuts.
Gut angelegtes Geld. Also auch das ja eines der großen Stärken von Red Bull Salzburg und Co. Ähnlicher Werdegang, Karim Adeyemi, auch der blüht ja in Salzburg mittlerweile auf. Das wird der nächste große Transfer werden, glaube ich, bei den Roten Bullen. Denn von dem halte ich sehr viel. Also das kann eigentlich nur ein ganz großer Fußballer werden. Alles andere würde ich mich wundern.
Wird gefühlt nicht mehr viel schief gehen. Ja. Und auch, das ist ja das beste Beispiel. Also auch da, weiß nicht, was damals an ich glaube, so ein Unterhaching ist ja gekommen, an Ablöse geflossen ist. Das waren auch so um die 3 Millionen Euro, glaube ich, gewesen sein. Mhm. ja, angeblich ist der FC Barcelona ja mittlerweile bereit, so um die 20 zu zahlen für Adeyemi.
Er würde gut reinpassen, finde ich. Also am Flügel, auch wenn es natürlich ein großer Schritt ist,
sag's nicht,
von Österreich nach Barcelona, aber, also stimmt, ich habe es noch gar nicht gesagt, Lionel Messi, du hast mich wieder daran erinnert, Lionel Messi, letzte Woche Geburtstag gehabt, alles Gute, GOAT, greatest of all time, Wahnsinn, also Lionel Messi und Karim Adeyemi möglicherweise ja in ein paar Jahren gemeinsam in Barcelona auf Torjagd und vielleicht übernimmt er dann irgendwann Karim Adeyemi die Nummer 10 von Lionel Messi. Remember my words. Und wenn es nicht so ist, dann vergesst es ganz schnell. Aber das merke ich mir und dann werde ich das irgendwann mal in 5 Jahren nochmal raus exportieren. Meine Worte, und dann bin ich der größte Fußballexperte aller Zeiten. Weil ich habe es gesehen.
Ja.
Gut. Nochmal zurück Richtung Liga 2. Unser letzter Themenpunkt heute, nämlich Yilmaz. Besser als Erling Haaland. Ja, Okan Yilmaz von Vorwärts Steyr, der hatte eine richtige Leistungsexplosion in den letzten 2 Wochen. 5 Tore hat er erzielt, 2 gegen Amstetten, einen Hattrick gegen Young Wireless aus Rewin und scheinbar hat Vorwärts Steyr endlich einen Goalgetter, Harald.
Ja, also vor allem ein lupenreiner Hattrick innerhalb von, weiß nicht, was waren es, knapp über 25 Minuten, wenn ich es recht im Kopf hat. Ja, sensationell. Ich weiß nicht, was der in der Corona-Pause gemacht hat, aber offenbar hat er sich genau angeschaut, wie ein Fußballtor ausschaut und sich überlegt, dass man die Bälle da reinschießen sollte als Stürmer. Seitdem macht er das richtig gut und wie du sagst, Steyr ist jetzt in der noch kurzen Zeit, die sie jetzt zurück sind in der zweiten Liga, nicht unbedingt für Goalgetter bekannt. Letzte Saison war Hefte mit 5 Toren der beste Torschütze der Steirer. Dafür braucht Okan Yilmaz aktuell 2 Spiele.
Ja, nicht mal 90 Minuten war der Zeitraum zwischen diesen 5 Toren. Also momentan seit dem Restart einen unfassbaren Schnitt von Tore pro Minute. Also er braucht 60 Minuten pro Tor. Das ist eine bessere Statistik, die Erling Haaland ja wettbewerbsübergreifend über die ganze Saison hat. Trotzdem, man muss ja irgendwie da auch plakativ sein.
Gleichen, ja. Auch Messi ist nicht so gut wie Okan Yilmaz.
Ja, stimmt. Also da hätte ich auch Messi eigentlich auch reingeben können, aber es gibt keinen Vergleich mit dem besten Fußballer aller Zeiten, da verlierst du immer.
Ich würde auch Okan Yilmaz jetzt noch nicht als besten Fußballer aller Zeiten
auf dem Weg. Auf dem Weg dorthin. Ja. Auf dem Weg dorthin. Aber das war's auf jeden Fall von Episode Nummer 14 im Auftrag der Raute. Wir machen kurze Pause. In 2 Wochen geht's wieder weiter mit der Zwara-Konferenz. Und ganz zum Ende, bevor ich es schon wieder vergesse, ganz großes Lob an die Twitter-Community von Hashtag Liga 2. Wir waren ja in der letzten Woche bei den österreichischen Trends auf Nummer 1 und auch ganz großes Lob und Dankeschön an den Laurin, der ja den inoffiziellen Liga 2 Account betreut auf Twitter, @Liga2_AUT, AUT natürlich, nicht AUT. Macht er wirklich gut, gefällt mir sehr, wie die Community da auch zusammenwächst und diese, ja, einfach diese Message, die geilste zweite Liga einfach mitträgt und stärkt. Das freut mich sehr und macht einfach so weiter. Und wir machen auf jeden Fall eben in 2 Wochen weiter. Liga 2 Fußball gibt's natürlich satt auch in den kommenden Tagen bei LOL 1. Und bis zur Team, bis zur nächsten Ausgabe. Tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels.
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur Happy Bet 2. Liga. Neu bei LOL 1.